Herzlich willkommen zu Regulation First. Hier findest du alltagstaugliches Nervensystemwissen als Weg zu mehr Selbstregulation und Milde mit dir.
Ich bin Kathi Bonet, Traumatherapeutin und arbeite seit vielen Jahren mit Selbstregulation und Nervensystemwissen.
Und ich bin Marta Pani, ich bin Ergotherapeutin und stelle hier Fragen aus dem Alltag, die euch und mich bewegen.
Gemeinsam sprechen wir darüber, wie Nervensystemwissen helfen kann, dich selbst besser zu verstehen und milder mit dir umzugehen. Schön, dass du da bist.
Hallo Kathi, ich freue mich, dich zu sehen.
Hallo Marta, schön, dich zu sehen. Und auch hallo an dich auf der anderen Seite des Kopfhörers. Schön, dass du da bist.
Ja, wie schon angekündigt, wollen wir heute uns ein bisschen mehr damit beschäftigen, wie man den Kontakt zu sich selber eigentlich längerfristig vertiefen kann und so wirklich diese Verbundenheit mit sich selbst nähern kann. Aber wie immer, Regulation first. Kathi, magst du wieder eine Regulationsübung für uns anleiten?
Ja, total gerne. Und heute habe ich mir eine meiner Lieblingsübungen. Ich glaube, das sage ich bei jeder Übung, aber das ist eine
sind
der
auch viele schöne.
Das muss man ältesten sagen. Übungen, die ich kenne, die habe ich von meiner Gestaltausbilderin kennengelernt. Und die mache ich ganz oft, wenn mir irgendwas nicht gelungen ist oder wenn ich nicht so Mama war, wie ich sie gerne sein wollte, oder wenn mir irgendwas schiefgelaufen ist und ich merke, dass da so dieser innere Kritiker mir wieder ein bisschen laut wird. Und deswegen lade ich dich ein, diese Übung einfach mal auszuprobieren. Im Sitzen, im Stehen, im Liegen, total egal. Liegen ist vielleicht ein bisschen anstrengend. du wirst gleich merken, warum. Und sie ist ganz kurz und hat aber, finde ich, einen ganz schönen Effekt. Und zwar küsst dir auf deine rechte Schulter und auf deine linke Schulter, egal in welcher Reihenfolge und egal wie oft. Genau, und dann spür mal nach, was das mit dir macht, wenn du dir einen Moment diese Zuwendung schenkst. Dieses, ach ja, heute hat es irgendwie nicht geklappt, beim nächsten Mal wieder. Da wird es bestimmt anders sein. Und da so ein bisschen milde, liebevolle Zuwendung dir selbst schenkst. Und du kannst gerne noch einmal deine Schultern küssen. Und ein bisschen nachspüren. Ja, das ist für mich so eine tiefgehende Übung. Ich könnte jetzt einfach auch eine halbe Stunde mit euch in Stille sitzen.
Wir haben mal ein anderes Podcast-Format, aber lass uns das heute mal nicht machen. Ja. Wenn du damit okay bist, lass uns lieber okay. Doch reden.
Es ist okay. Ausnahmsweise.
Sehr gut. Ich bin nämlich schon auch neugierig auf unser Thema heute. Und ich wollte dich jetzt einfach ganz zu Beginn mal fragen, ob du einfach mal so ein bisschen ein Bild zeichnen magst, mit Worten, keine Sorge, für wie das eigentlich aussehen kann, so im Alltag, wenn man gut mit sich in Kontakt ist. Also woran man das merkt, einfach um so ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie kann denn das sein im Alltag, wenn ich mich gut spüre? Was ist denn dann vielleicht, also woran könnte ich es merken? Was ist vielleicht anders, als wenn ich mich nicht gut spüre, wenn der Kontakt nicht so da ist?
Ja, ich merke die Unterschiede gerade relativ deutlich, weil mein Leben sich vor einem Jahr total verändert hat, einfach weil ich keine Care-Arbeit mehr in meinem Alltag habe. Ich bin vor ungefähr einem Jahr aus der Familienwohnung mit meinen Kindern ausgezogen, die sind jetzt groß und ich bin jetzt quasi alleine im Häuschen und nur noch für mich verantwortlich. Ich habe kein Team mehr, für das ich verantwortlich bin, keine Kinder, die im Alltag irgendwas von mir brauchen. Und da ist eine ganze Menge weggefallen. Und so in der Rückschau bin ich tatsächlich ganz schön beeindruckt, wie viel ich vorher gewuppt habe, wie viel effizienter ich auch in meinem Alltag war, wie viel produktiver. Also ich habe, also alleine, dass ich bin um 6:15 aufgestanden, was ich um 7:15 alles schon irgendwie erledigt hatte. Also das ist heute nicht mehr so. Und ich merke, dass es heute tatsächlich so ist, dass ich viel eher, da kann ich direkt von diesem heutigen Morgen, ja, wir nehmen die Folge an einem Montag auf und um 11 haben wir uns verabredet und ich hatte vorher keinen anderen Termin und ich hatte so in meinem Kopf den Plan, ach ja, dann stehst du ohne Wecker auf und das ist meistens gerade so irgendwie so gegen 7:30 oder so und dann stehst du auf und machst direkt irgendwie eine Runde Pilates und dann ne so duschen und fertig machen und gut frühstücken und dann hatte ich noch so ein paar Sachen auf meiner To-Do-List, die erledigt werden müssen und dann triffst du um 11 Uhr Martha. Ich habe nichts davon gemacht. Ich war einfach irgendwie noch nicht bereit für diesen Montag. Ich habe sehr lange in meinem Bett noch rumgelegen, habe den Eichhörnchen im Wald zugeschaut, den Vögeln gelauscht und ich habe es einfach nicht gefühlt. Ich habe es nicht gefühlt, diesen Impuls aufzustehen und jetzt Pilates oder irgendwas anderes körperlich tendenziell Anstrengendes zu tun. Und es gab halt diese Notwendigkeit zu funktionieren, gab es halt heute Morgen und an so vielen Tagen zurzeit. Es gibt diese Notwendigkeit zu funktionieren einfach nicht mehr. Und in dieser Zeit ist mir wirklich aufgefallen, dass ich manchmal keinen Impuls verspüre. Und dass es okay ist, dem nachzugehen, diesem Nicht-Impuls. Und das ist neu. Und das war früher tatsächlich anders. Also wenn da um 6:15 mein Wecker geklingelt hat, da gab es überhaupt nicht diese Option zu spüren, ob es da einen Impuls gibt, aufzustehen oder nicht. Da war ich froh, dass ich die Sonnenübung hatte, um irgendwie meinen Körper aus dem Bett zu bekommen. Mhm. Weil es keine Option war, auf diese Grenze eigentlich oder auf diese feine Kommunikation mit meinem Körper zu hören, dass mein Körper eigentlich noch gar nicht bereit ist für diesen Tag gerade. Der braucht irgendwie noch Zeit, um wach zu werden, um das Wochenende zu integrieren, um irgendwie in die Gänge zu kommen oder was auch immer. Mhm. Einfach mein Körper war noch nicht bereit und das konnte ich heute Morgen fühlen und das konnte ich früher nicht fühlen. Und so ist das in ganz vielen Dingen gerade, vor allem seit diese ganze Care-Arbeit weggefallen ist, ne, die einfach über 20 Jahre lang mein Leben total dominiert hat eigentlich. Also alles hat sich ja um die Versorgung der Kinder gedreht, gerade als Alleinerziehende, hat sich ja alles da drum herum gebaut. Was kann ich für Arbeit machen und wie effizient muss ich die machen? Wann muss ich effizient einkaufen, damit ich effizient kochen kann? Also dieses Effizienzding und Funktionieren, weil es einfach so eine nicht verhandelbare Masse an Dingen gab, die in meinen Alltag irgendwie passen mussten. Und das würde ich heute alles nicht mehr schaffen oder auch, also es gibt keine Bereitschaft mehr dazu. Und da bin ich irgendwie besser mit mir verbunden, weil ich eben in dieser luxuriösen Situation bin, dass ich es mir erlauben kann. Mhm. Und das empfinde ich gerade wirklich als totalen Luxus. Und ich höre die Signale meines Körpers mehr, also auch die Signale der somatischen Achtsamkeit. Da haben wir ja in der letzten Folge intensiv drüber gesprochen, die einzelnen Blütenblätter der somatischen Achtsamkeit. Ich spüre viel eher, was mein Körper zum Beispiel zu essen braucht oder braucht er gerade Gemüse oder Obst, braucht er Proteine. Das fühle ich gerade einfach viel eher, was früher eher so kognitiv war. Es ist jetzt eher ein Wahrnehmen, ein Fühlen. Ich weiß, also ich kann immer noch Tage, wo ich 10 Stunden irgendwie am Stück arbeite und im Tunnel irgendwie bin und 10 E-Mails hintereinander formuliere für irgendwelche Kurse oder sowas. Ne, da kann ich auch voll am Start irgendwie sein. Und danach merke ich aber dann zum Beispiel, dass ich erschöpft bin. Und dann kann ich mir die Zeit nehmen, um auch erschöpft zu sein und muss das nicht abkürzen und einfach drüber gehen, weil dann schon wieder irgendein Kind abgeholt werden muss oder von A nach B transportiert werden muss oder Abendessen gemacht werden muss oder Einschlafbegleitung oder Wäsche waschen oder Also ich kann viel eher meinen eigenen Impulsen Raum geben.
Mhm. Ja, und also ich habe da selber immer dieses Bild davon, dass wenn das Leben so laut ist, also wenn da viel Lärm ist, dann höre ich mich selber nicht so richtig gut. Also diese Impulse, die da in mir drinnen sind, wo ich eben diese feineren inneren Grenzen und Bedürfnisse spüre, die sind einfach viel leiser als manches, was von außen kommt. Und das heißt, ich weiß für mich auch, dass ich da ziemlich drauf aufpassen muss, dass wenn irgendwo viel Lärm von außen kommt quasi, also wenn viel los ist da draußen, dass ich dann mir auch wirklich bewusst Zeiten einplan, wo es ruhiger wird, um dieses Feinere wahrnehmen zu können.
Tudum. Kurze Unterbrechung. Es folgt eine kurze Werbung für mehr Regulation in deinem Alltag. Der große Nervensystemkurs. Ein Videokurs, der die Theorie aus nervenstark verbunden aufgreift, zum Anhören und Anschauen, übersichtlich und gut zugänglich. Und ich frage mich, was es für dich verändern könnte, die theoretischen Grundlagen des Nervensystems kompakt erklärt zu bekommen. Ein Kurs, der allein für sich bereits deine gesamte Sicht auf Verhalten verändern kann und gleichzeitig die Basis für weiteres Eintauchen in die Welt des Nervensystems ist. Weil der Nervensystem Orientierung mag und Wiederholung. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Tudum! Ende der Werbung!
Und ich frage mich jetzt aber gerade, weil ja man ehrlich sagen muss, da haben wir jetzt beide auch ein bisschen eine Luxussituation, in der wir gerade, glaube ich, nochmal eine ganz andere Möglichkeit haben, überhaupt diesen Kontakt mit uns selber zu spüren und zu pflegen und zu intensivieren, wo es ja vielleicht durchaus auch drum geht, mal ein bisschen wieder aufzutanken nach anstrengenden Zeiten. Also ich weiß, bei dir war jetzt das letzte Jahr ja einfach auch mega anstrengend und davor so viele Jahre eben mit Care-Arbeit und Selbstständigkeit und Team aufbauen. Und also das war ja mega viel los, also wo es ja eigentlich auch total schön ist, wenn der Druck dann mal nachlässt, dass dann sich diese Impulse melden können und man dem mal nachgehen kann. Aber für viele Menschen ist das ja total anders in ihrem Alltag, weil die einfach sehr viel mehr diesen Lärm von außen haben. Hast du dafür auch irgendwie Ideen oder ein Bild, wie das aussehen kann, da gut mit sich verbunden zu sein oder wie man da auch diesen Kontakt bewusst nähern kann?
Also erst einmal finde ich es da ja auch wichtig, also auch anzuerkennen, es gibt Phasen, manchmal auch sehr lange Phasen in unserem Leben, wo uns einfach sehr viel abverlangt wird, wo wir funktionieren müssen und dass es da einfach nicht einfach ist, im Kontakt mit uns selbst zu sein und wir da auch wieder von so einer, oh, ich habe es schon wieder nicht geschafft, in so einen Modus von, ja, es ist einfach gerade vielleicht auch schon eine lang anhaltende Phase, wo es wirklich schwer ist, Zeit für mich zu finden, um mich zu hören, um meine Körperimpulse oder die Sprache meines Nervensystems irgendwie wahrzunehmen. Also da, dass wir da auch eine Milde direkt wieder mit uns entwickeln dürfen. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, das anzuerkennen. Es gibt einfach Zeiten in unserem Leben, die sind so. Und gleichzeitig gibt es da natürlich auch immer wieder Momente, wo wir kleine Momente also wie so kleine Inseln einbauen können. Mir fällt da sofort natürlich die Klo-Regulation wieder ein Ort, an dem wir mehrfach am Tag irgendwie vorbeischauen. Und sei es, dass wir es putzen. Aber wir sitzen auch manchmal auf dem Klo und manchmal sogar alleine und können die Tür zumachen. Und wenn wir uns da angewöhnen, da mal einen Moment Pause zu machen. Und da gibt es ja unterschiedliche Dinge, die man da tun kann. Man kann wirklich einfach, also in Anführungszeichen, ist manchmal nicht einfach, nichts machen. Und wirklich einfach beobachten, was geschieht, wenn ich jetzt einfach nichts mache. Wenn ich noch nicht mal meinen Atem bewusst beobachte, sondern wirklich einfach im Moment nichts mache. Das ist manchmal wirklich leichter gesagt als getan. Weil das innere Nervensystem, also das Nervensystem so auf Hochtouren ist, der Sympathikus so im ja, dann putzen wir eben noch das Klo, nachdem wir da drauf waren, weil, ja, ist halt wieder notwendig. Und dann putzen wir auch noch die Dusche und das halbe Badezimmer, weil wir gar nicht zur Ruhe kommen können, weil es im Außen so laut ist, ne? Und der Sympathikus so hoch ist.
Also auch, weil es im Innen so laut ist, oder? Also nicht nur im Außen.
Genau. Genau, weil es im Außen, also das Innen passt sich ja dann dem Außen oft an. Mhm. Und dann ist es sehr laut. Und dann können wir uns einfach manchmal auch gar nicht so gut wahrnehmen. Also auch, es hat auch was mit dem Stresstoleranzfenster zu tun, können wir auch nachher nochmal drüber sprechen, wo wir uns dort befinden. Und wenn wir dann quasi ja so stehen bleiben und das Außen wird dann für einen Moment leiser oder vermeintlich leiser, wenn wir es schaffen, dann rast es in uns selbst ja manchmal immer noch. Und dann kann es ganz unterschiedliche Dinge geben, die uns einfach gut tun bei der Kloregulation. Für manche sind es die SOS-Übungen, die uns aus diesem Zustand erstmal ein bisschen runterholen. Manche sind vielleicht schon geübt oder sind in einem ruhigeren Zustand und die können einfach in sich reinlauschen und mit sich einchecken. Was für andere aber schwieriger ist, weil da innen drin noch so viel Sympathikus ist. Und fürs mit sich einchecken braucht es ein bisschen mehr ventralen Vagus. Und der ist manchmal eben nicht so präsent, wenn wir so in so einem Funktionsmodus sind. Also was brauche ich, um von dem Punkt, wo ich im Innern gerade bin, ein bisschen runterzukommen? Und alleine sich diese Frage zu stellen, wo bin ich gerade in meinem Nervensystem? Wo bin ich in der Stressampel gerade? Bin ich bei grün, gelb oder rot? So eine ganz grobe Einteilung. Ja, bin ich ventral gut verbunden? Habe ich guten Kontakt zu mir? Oder ist eher Fight-Flight-Modus irgendwie angesagt, viel Sympathikus, dann bin ich im gelben Bereich? Oder bin ich eher in so einem dumpfen und ja Zustand, wo viele Blütenblätter eigentlich ganz klein zusammengerollt sind? Mhm. Ja, alleine diese grobe Einteilung für sich mal klar zu bekommen oder ja, nicht klar zu bekommen, ist ein doofer Ausdruck, damit Kontakt aufzunehmen. Mhm. Alleine das, ja, nimmt Kontakt auf. Mhm. Alleine dadurch können wir schon wieder einen kleinen Moment bei uns ankommen. Und immer wenn wir diesen kleinen Moment bei uns ankommen, spürt es unser Nervensystem und fängt an, sich ein bisschen zu regulieren. Also der Parasympathikus wird dadurch aktiviert und manchmal kommt so ein Ausatmen. Und es ist wie so eine kleine Pause einfach, um integrieren zu können auch, um verarbeiten zu können, was zwischen 5:45 und 6:45 vielleicht einfach schon alles passiert ist an so einem Tag. Mhm. Oder auch nach Wochenenden. Also ich kenne Menschen, die können gar keine Pausen richtig machen. Die haben so das Talent, sich einen Termin nach dem anderen und die fahren dann noch hierhin und dann fahren sie von der Oma auf dem Rückweg noch Freunde XY besuchen und dann abends noch grillen bei den Nachbarn, keine Ahnung. Mhm. Und dann kommen sie nach Hause und am nächsten Tag geht's irgendwie genauso weiter. Alles klar, Schule, zack, 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 Kita, bum, 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 arbeiten. Und da hat der Körper gar nicht so ein Moment des Integrierens und Verarbeitens. Und das hält dieses Hamsterrad ja ganz oft so am Laufen. Und je schneller dieses Hamsterrad läuft, desto weniger sind wir halt mit uns verbunden oder desto ja lauter ist es im Außen und desto schwieriger ist es, uns im Innern auch irgendwie zu hören. Mhm. Und deswegen ist da meine Empfehlung, immer mal zu gucken, auch wenn es manchmal schwierig ist, wo kann ich denn mal Momente mit Leerlauf auch irgendwie einbauen oder so Übergänge, gerade bei Übergängen, sich Zeit dafür nehmen. Also ne, im ganz normalen Alltag ist der Übergang von Arbeit zur Care-Arbeit oder Kinder aus der Kita oder Schule abholen in den Freizeitalltag, in den Nachmittag, zu Hause ankommen. Das sind so Momente, wo ich ganz oft in der Praxis empfehle, Pausen einzubauen, wo nichts geplant ist, also wo einfach Dinge geschehen können. Und es kann sein, dass da jemand gerade so viel Energie hat, dass er erstmal wild tanzen muss. Und es kann sein, dass das erstmal ein Nickerchen auf dem Sofa irgendwie ist, weil die Erschöpfung rauskommen möchte. Und wenn man da eben ständig drüber geht, dann überhört man das einfach auch. Mhm. Und was da ganz wichtig ist, es ist ein Weg. Ja, es ist wirklich ein Stück für Stück sich weiter kennenlernen. Ich habe es in der letzten Folge, glaube ich, ja schon gesagt, diese Meditation zur somatischen Achtsamkeit, die ich in Level 1 habe, wo es erstmal nur darum geht, in der Blütenmitte zu sein und die einzelnen Blütenblätter zu beobachten. Wie groß ist eigentlich welches Blütenblatt? Es geht noch gar nicht darum, was geschieht da auf einem einzelnen Blütenblatt, sondern wirklich nur, ist es zugänglich oder nicht? Das kann ein total schöner Anfang sein, auch bei der Chloregulation. Ja, oder wenn man merkt, mir tun die SOS-Übungen total gut, dann mach die SOS-Übungen. Oder wenn du merkst, es sind die Sonnenübungen, dann mach die Sonnenübungen. Oder wenn es dein Atem beobachten ist, dann beobachte deinen Atem.
Ja, und ich glaube, was einfach auch gut ist, an der Stelle nochmal zu sagen, ist, dass das ja auch was ist, das unser Nervensystem lernt durch diese Zuwendung und die Regelmäßigkeit. Also wenn wir immer wieder mit uns einchecken und uns immer wieder auch wirklich nur diese kurzen Momente nehmen, um zu spüren, was spüre ich eigentlich gerade von mir? Eben welches Blütenblatt ist gerade am besten zugänglich?
Ja, und es hat wirklich was mit Verkörpern und Machen zu tun. Was ich oft erlebe, ist, dass Menschen konsumieren. Ne? Und ich meine, auch unser Podcast ist etwas zum Konsumieren. Das kann man sich auf die Ohren machen und man kann dabei kochen, man kann dabei 5000 andere Dinge erledigen und man lässt sich davon so ein bisschen beschallen. Ja, ist so. Und es ist erstmal kognitives Wissen, was ankommt. Wir versuchen am Anfang immer durch die Regulationsübung einzuladen, so ein bisschen auch in den Körper zu kommen. Und doch ist es einfach ein Konsumieren. Und der Unterschied liegt tatsächlich in dem bewussten Wahrnehmen. Das ist the magic key, sozusagen. Also ich kann irgendwo sitzen und ich kann mein Handy rauf und runter scrollen und kann es Pause nennen. Oder ich kann irgendwo sitzen und in mich reinlauschen, ganz bewusst. Und es ist ein Unterschied.
Und gerade wenn es vielleicht schwer fällt, das zu machen, eben weil man ja ehrlich sagen muss, Regulation ist nicht immer angenehm. Und es ist auch nicht immer angenehm, sich zu spüren. Also gerade wenn einfach viel zu viel ist, schon für eine lange Zeit, dann ist das, also ich plane da oft wirklich Zeiten ein, in denen ich weiß, das wird jetzt mal ziemlich bescheiden. So, weil ich weiß, es war davor zu viel. Und das dann auszusitzen, ist oft einfach, also es ist total gut, finde ich, diese Orientierung zu haben. Das ist dann manchmal nicht angenehm. Das braucht ein bisschen vielleicht auch Überwindung zu sagen, okay, ich sitze diese Unruhe jetzt aus, ich mache Sachen, die mir gut tun, aber ich mache nicht weiter, weil ich weiß, das geht nicht in die Richtung, in die ich insgesamt will in meinem Leben. Und ich glaube, das ist total gut, das eben zu wissen und einordnen zu können, dass das sein kann und auch dazugehört, dass eben wenn man, also ist so wie wenn man von einem Konto ständig was rausnimmt, dann ist irgendwann nichts mehr drauf und irgendwann vielleicht ein Minus. Und wenn ich dann auf die minus 380 Euro 5 Euro reinlege, dann habe ich nicht 5 Euro im Plus, so, sondern dann ist einfach nur das Minus mal ein bisschen kleiner und ich kriege vielleicht mit, was da ist. Also ich finde so dieses dann auch nicht die Erwartung zu haben, aber jetzt habe ich das gemacht, jetzt muss es super sein, ist voll hilfreich. Und aber auch das Wissen, dass aber die Übung das besser macht. Also dass es wirklich mit mehr Übung leichter wird, dass das Nervensystem runterfährt. Und dass es angenehmer wird, einzuchecken irgendwann. Also ich weiß nicht, ob das für alle gilt, weil eben das jetzt mit Trauma, da bist du die Expertin, ob es da vielleicht dann auch eben ganz gut ist, an manchen Stellen Therapie hinzuzuziehen, wenn man merkt, hier ist aber sehr viel los, da brauche ich noch jemanden, der das mit mir hält. Aber so von der grundsätzlichen Richtung wollte ich das mal einbringen.
Ja, absolut. Das hatte ich auch gerade schon auf der Zunge, dass es da natürlich sein kann, dass es ab einem gewissen Punkt da professionelle Begleitung einfach auch braucht, wenn es zu unangenehm wird. Ne? Es gibt ja gute Gründe, warum wir da irgendwo feststecken. Und manchmal braucht es einfach nur eine kleine Begleitung. Und manchmal ist das Teil eines größeren Prozesses auch einfach. Und der lohnt sich aber einfach. Und da haben wir die Neurobiologie auf unserer Seite. Also wenn wir diesen Pfad immer wieder gehen, der wird einfach stabiler. Und unser Window of Tolerance verändert sich dann auch. Ich habe es vorhin ja schon kurz angesprochen, dass das auch damit zusammenhängt. Unser Stresstoleranzfenster, wenn wir uns innerhalb des Fensters bewegen, dann können wir etwas ganz gut halten. Und da gibt's aber auch dieses Rauf und Runter, dieses natürliche Rauf und Runter, Aktivierung und wieder runterfahren, wieder hoch, wieder runterfahren. Und dieses Runterfahren hat eben auch immer diese Integration von Eindrücken, von Erlebtem in sich. Und wenn wir uns innerhalb dieses Stresstoleranzfensters befinden, gelingt uns das auch viel einfacher. Und wenn wir aber eben so belastet sind oder so im Funktionsmodus sind, dann schwappen wir auch ständig mal oder gerne mal oben oder unten aus dem Stresstoleranzfenster eben raus und sind dann eben im Minus, wie du gesagt hast, entweder oben im Minus oder unten im Minus. Und bleiben da auch erstmal irgendwie manchmal stecken. Und mit der Zeit verändert sich aber auch unser Stresstoleranzfenster, wenn wir Nervensystemarbeit machen. Also es wird größer, die Regulationsfähigkeit wird besser. Ich habe in irgendeiner Podcast-Folge auch schon mal das Schalenmodell das Resilienzschalenmodell erzählt, oder Martha?
Tatsächlich glaube ich nicht.
Oh.
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube auch, ich bin mir nicht sicher. Lass es uns nochmal machen. Ich finde auch, man kann es zur Not auch ein zweites oder auch fünftes oder achtes Mal hören. Das ist ein gutes Modell.
Ja, also ich finde, das Resilienzschalenmodell hat viele Überschneidungspunkte von der Idee her mit dem Stresstoleranzfenster. Und trotzdem ist es ein anderes Bild. Ne? Beides sind Bilder, die einfach ein bisschen anders auf eine ähnliche Sache irgendwie gucken. Und bei dem Resilienzschalenmodell, da gehe ich davon aus, dass jeder Mensch wie so eine Schale hat. Das ist unsere Resilienzschale und die ist sowohl genetisch bedingt als auch vergangenheitsbedingt. Was habe ich alles an herausfordernden Situationen vielleicht schon erlebt, die ich gut gemeistert habe? Dann wächst diese Schale. Und als drittes ist es natürlich auch tagesformabhängig. Ja, also zyklusmäßig abhängig bin ich ausgeschlafen, bin ich krank, wie ist das Wetter gerade, etc. Also das kann alles unsere Resilienzschale beeinflussen. Und dann gibt es in jeder Schale das sogenannte Grundwasser. Und dieses Grundwasser entsteht, wenn wir Dinge erleben, die einfach noch nicht verarbeitet wurden. Ja, da ist eine Welle, die konnte aber eben nicht wieder abfließen, sondern die sammelt sich dann als Grundwasser in unserer Schale drin. Und als drittes Element gibt es den aktuellen Wellengang. Also wenn wir gerade jetzt in dem Augenblick was Aufregendes irgendwie erleben, dann ist da eine größere Welle. Und das ist total egal. Ist das eine Freudewelle? Ist das eine Angstwelle? Ist das eine Trauerwelle? Welle ist erstmal Welle. Ja, da geht es ganz viel einfach um die Höhe oder dieses Zusammenspiel von diesen drei Komponenten. Wenn ich eine riesengroße Schale habe und da ist irgendwie ein bisschen gemäßigt Grundwasser drin, dann können da auch durchaus große Wellen irgendwie sein und ich kann das noch handeln und ich habe in dem Zeitpunkt auch Kontakt zu mir selbst und kann mich spüren. Hm. Ja, das ist wiederum auch das, was beim Stresstoleranzfenster, wenn ich innerhalb des Stresstoleranzfensters bin, dann kann ich mich spüren. Mal mehr, also ne, je näher ich an die Ränder komme, desto weniger wird's. Aber wenn ich gut in der Mitte vom Stresstoleranzfenster bin, dann kann ich mich gut spüren. Mhm. Und so ist das eben auch bei dem Resilienzschalenmodell, wenn die Schale groß genug ist, mäßiges Grundwasser und dann können da Wellen sein und ich kann mich spüren. Angenommen, das Grundwasser bleibt gleich und die Wellenhöhe auch, aber meine Resilienzschale ist gerade kleiner, weil ich schlecht geschlafen habe, weil ein Kind krank ist, weil ich selbst angeschlagen bin, weil ich seit 20 Jahren erschöpft bin oder so, dann ist meine Schale vielleicht kleiner und dann schwappt dieses Wasser, diese aktuelle Welle, da vielleicht viel eher drüber. Das heißt, meine Ressourcen sind damit beschäftigt, dieses Wasser irgendwie einzufangen, fest, also dass das nicht alles überschwappt. Und ich habe gar keine Ressourcen zur Verfügung, um mich zu fühlen. Und wenn wir uns aber eben mit Nervensystemarbeit beschäftigen, wenn wir daran arbeiten, dann wird mit der Zeit die Schale auch stabiler und größer. Wir können ein bisschen Grundwasser ablassen und eben lernen, Wellen zu surfen. So. Mhm. Und da wird aber natürlich auch deutlich, dass unser Alltag ganz viel auch mit unserer Schale macht. Ja, wenn wir einen lauten Alltag haben, dann ist unsere Schale unter Umständen kleiner, beziehungsweise dieses Zusammenspiel zwischen Schale und Wellengang. Ja, das heißt ja, wir haben hochfunktionalen Alltag irgendwie, heißt, die Schale ist am Limit mit in der Kombination Schalengröße, Grundwasser, Wellengang. Da ist einfach gar nicht mehr so viel Toleranzbereich irgendwie da. Und die Ressourcen sind ganz schön am Limit.
Mhm. Ja, was auch, also ich meine, es ist nicht immer möglich, aber was mich schon noch dazu bringt, dass es grundsätzlich ganz sinnvoll ist, mal ehrlich drauf zu schauen, wie die eigenen Kapazitäten sind und wie die Alltagsgestaltung ist. Und ob es da Möglichkeiten gibt, dann etwas zu schrauben. Weil ich kenne eigentlich, glaube ich, niemanden, der zu wenig in seinem Alltag hat. So, sondern tendenziell ist es immer viel zu vollgepackt alles und hier noch was und da noch was und dort noch. Und es ist natürlich, also es gibt Dinge und Situationen, so wie du es vorhin beschrieben hast, wo man gar keine Chance hat, einfach was zu ändern und wo es einfach eine Zeit lang oder auch eine sehr lange Zeit lang einfach zu viel ist und man irgendwie schaut, wie man durchkommt. Und manchmal gibt es aber einfach kleine Möglichkeiten, mehr Pausen einzuplanen. Und das ist ja oft auch ein bisschen eine Ausrichtungsfrage. Also von einem, okay, was tut mir gut und was will ich in meinem Leben? Und wenn es mir einfach wichtig ist, mich mehr zu spüren und mehr mit mir in Kontakt zu sein und ich einfach merke, ich neige dazu, eher sehr oben zu sein in meinem Stresstoleranzfenster. Also ich neige zu sehr viel Sympathikusaktivierung und ich würde mich eigentlich gerne anders fühlen in meinem Leben, dann auch wirklich bewusster zu schauen, okay, was sind denn vielleicht Räume, die ich mir schaffen kann? Oder wo kann ich vielleicht auch auf etwas verzichten, das sehr viel Aktivierung reinbringt, die mir aber eigentlich, also die keine schöne Aktivierung bringt, die nicht Freude ist, sondern die einfach insgesamt so viel ausmacht. Also vielleicht habe ich gerade gar nicht die Kapazitäten, für 5 Freundinnen und Freunde da zu sein, die irgendwie ihre Probleme bei mir abladen wollen oder hier noch den extra Kuchen zu backen für den nächsten Bazar irgendwo oder solche Dinge. Also da auch einfach ein bisschen eine, es klingt so unschön manchmal, glaube ich, aber so diese, ich finde es so was Wertvolles, sich diese Ehrlichkeit da auch zu gönnen. Und ich finde eigentlich in dem, also ich habe gerade ein Video gesehen über Trauer, und dass Trauer eigentlich so dieser Prozess ist, wo man sich mit einer anderen Realität anfreundet. Also dass die Realität nicht mehr so ist, wie man sie möchte, weil man irgendwie vielleicht einen Verlust hatte oder eine Beziehung beendet ist oder einen Menschen verloren hat. Und dass es dann Trauer was ganz Wertvolles ist, um sich damit auseinanderzusetzen auch. Also einerseits diese Gefühle zu spüren in sich und andererseits aber auch sich langsam mit der Realität anzufreunden wieder. Und ich habe so das Gefühl, dass das bei dem Thema vielleicht auch so ein bisschen mit hineinspielt, dieses sich manchmal damit anzufreunden, wie die Realität ist und ob ich gerade eigentlich sehr, ob ich mich wirklich wohlfühle. Und dann ist es ja super, wenn ich mich in meinem vollen Alltag wohlfühle. Und wenn nicht, aber vielleicht auch diesen mitunter schmerzhaften Weg zu gehen, sich das auch anzuschauen, wo es vielleicht eine Veränderung braucht, die im ersten Moment auch ein bisschen nicht so fein ist und nicht so leicht gelingt, die aber langfristig mehr Raum für mich geben würde.
Ja, da sprichst du einen total wichtigen Punkt an, weil es ja manchmal sind es ja auch durchaus schöne Sachen. Ich denke jetzt an Menschen, die so ganz viele Hobbys haben, ne? Und jeden Tag irgendwie einen anderen Sport oder mehrfach Sport die Woche und dann noch ein Musikinstrument und am Wochenende noch irgendwie Ausflüge etc. Also egal, ob mit Kindern oder ohne. Aber manche Kinder sind einfach auch in so vollen Tagen und das ist alles toll. Und es macht alles Spaß. Und wenn ich nochmal zur Resilienzschale zurückkomme, dieser Schale ist es egal, welche Farbe das Wasser hat. Voll ist voll. Ja, egal, ob da grünes, rotes, buntes, gepunktetes, gestreiftes Wasser drin ist, egal, ob da Angstwasser, Freudewasser, Wutwasser, irgendwas drin ist, ich habe was Aufregendes erlebt, Wasser drin ist. Wenn diese Schale voll ist, dann ist sie voll. Und das kann ein richtig bitterer Moment sein, sich auch von was Schönem verabschieden zu müssen, weil es einem gerade nicht gut tut, weil wir es nicht integriert bekommen, weil wir es nicht verarbeitet bekommen, weil unsere Schale zu voll ist. Und das ist genau das, was du, glaube ich, erzählt hast auch, ne? Sich mit dieser Realität, das ist einfach eine andere Realität. Ich muss mir eingestehen, dass mein Leben das gerade nicht fasst. Es ist gerade zu viel für mein Leben. Und dann, es fühlt sich so paradox an, was Schönes aus einem Leben rausstreichen zu müssen, damit es einem besser geht. Aber wenn man dieses Bild hat, auch Schönes kann zu viel sein. Also ich kann auch nicht den ganzen Tag Schokoladenkuchen oder so essen, ne? So, was ich vielleicht gerne tun würde. Aber dieser Resilienzschale, ist es einfach egal, welche Farbe das Wasser hat. Voll ist voll. Und das ist manchmal ein richtig bitterer Moment, der auch mit Trauer verbunden ist. Also es ist auch Abschied zu nehmen von einem Leben, was man sich vielleicht vorgestellt hat, was man vielleicht auch jahrelang leben konnte und jetzt auf einmal nicht mehr. Und das ist ganz schön häufig, dass man sich das eingestehen muss.
Ja, ich glaube, es ist einfach ja auch so oft so verlockend, über die eigenen Grenzen hinauszugehen. Und man kann das ja eine ganze Weile machen. Aber ich glaube, irgendwann meldet sich bei den meisten Menschen dieses, da sind wir jetzt langsam an den Limits von dem, wo wir das noch so ausreizen können. Und es ist eigentlich total schön, wenn man schon ein bisschen davor schafft, dann runterzufahren und nicht wartet, bis der Zusammenbruch kommt, was viel leichter gesagt ist, als getan ist. Also genau, meistens helfen Zusammenbrüche.
Genau, und auch da ist manchmal weniger mehr, ne? Also ich kenne auch Menschen, an einer Stelle wollte ich dir vorhin kurz widersprechen, weil ich auch Menschen kenne, denen es schwerfällt, ihren Alltag zu füllen, weil sie eben eher in der Depression oder sowas sind. Ne? Das gibt es natürlich auch. Und gleichzeitig kenne ich Menschen, die quasi auch, ich mache doch dreimal die Woche Yoga und dann gehe ich noch zum Sport und dann mache ich noch dies und ich treffe mich mit Freunden und dann gehe ich noch tanzen und dann mache ich noch das und ich mache noch dieses und ich mache noch jenes. Und das ist aber wie so ein Abarbeiten. Und also auf so einer kognitiven Ebene, ich habe doch alles gemacht, warum geht's mir noch nicht besser? Und da ist dann meistens der Punkt, vielleicht ist es sinnvoller an der Stelle, nur eine Sache zu machen und die aber zu fühlen. Und nicht einfach mechanisch mitzumachen, ne? Und nicht in sich ankommen zu lassen. Das ist ja, da sind wir auch wieder beim, wie bekomme ich Zugang zu mir selbst, sich wirklich drauf einzulassen. Und das ist für manche, gerade die in so einem, ich habe manchmal natürlich auch KlientInnen in der Praxis, die in so klassischen Unternehmensberatungen, wo wahnsinnig viel Druck und wahnsinnig viel, entweder geht's rauf oder raus, ne? Wahnsinnig viel Leistungsdruck und dann bam, 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 ich muss leisten, 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 leisten und ich kann mir nicht durchatmen, ich kann mir atmen eigentlich überhaupt nicht leisten. Und da ist es, fühlt sich wirklich so an wie so eine Vollbremsung, da mal zu atmen. Und das kann auch da sein, dass man da erstmal langsamer bremsen muss, ne? Also, weil eine Vollbremsung schafft kein System gut. Ja, dann kann es sein, okay, ein bisschen verlangsamen und dann vielleicht noch ein bisschen verlangsamen und dann noch ein bisschen verlangsamen und immer ein bisschen mehr ins Spüren kommen. Und ich finde, da ist mein Go-To-Element, also das, was ich wirklich am meisten in der Praxis dann einsetze, auch immer wieder die somatische Achtsamkeit. Wie merkst du eigentlich, dass du erschöpft bist? Welches Blütenblatt fängt an, mit dir zu sprechen? Und ich frage mich, wie die Vorstellung wäre, wenn du auf es anfangen würdest zu hören. Und es wirklich erst einmal zu bemerken. Das heißt noch nicht, dass man in der Lage ist, danach zu handeln. Das ist wirklich ein anderer Schritt. Aber erst einmal dieses Blütenblatt hören, es erkennen und es bemerken. Und das ist oft, alleine das ist oft ein langwieriger Weg. Und ich empfehle da oft irgendwie Begleitung, weil es dann eben so ist, dass dieses ständige im Tun sein verhindert ja eben auch das Fühlen. Und das, was du vorhin auch schon gesagt hast, ne, dann, wenn das Fühlen anfängt zu kommen, dann kann es eben auch unangenehm sein. Und da ist es einfach hilfreich, Begleitung zu haben.
Ja, ich glaube, dass Behutsamkeit da auch wirklich ein total wesentlicher Bestandteil des Ganzen ist. Also so dieses wirklich mit einer gewissen Freundlichkeit und Milde sich zu begegnen in dem Prozess und eben sich nicht zum Kontakt mit sich selbst in irgendeiner Form zu zwingen, weil ja eben dieses, was wir auch schon hatten, Blütenblätter wachsen nicht dadurch, dass man daran zieht und rollen sich dadurch nicht wieder aus, sondern einfach wirklich sich mit dieser, mit einer Freundlichkeit zu begegnen und sich einzuladen und eben jetzt auch diese Frage vorhin mit was gibt's vielleicht in meinem Leben etwas, das ich verändern könnte, um mir mehr Raum zu schaffen? Das kann ja auch wirklich mit Gedanken und mit einer Frage beginnen. Das bedeutet nicht, man muss sofort in irgendwelche einschneidenden Dinge tun, die sich eigentlich hart anfühlen und den inneren Stress noch vergrößern.
Auch da kann man ja mit so einer inneren Vision anfangen. Ne? Wie könnte ein Leben aussehen, das ein bisschen leichter ist, ein bisschen entzerrter ist, wo es mehr Pausen gibt, wo ich mir zwischendurch mal auf die Schulter küsse und liebevoll mit mir sein kann. Und diese Vision in sich zu entwickeln, also auch die anfangen zu verkörpern. Mhm. Ja, das ist ja manchmal, also wenn ich mit manchen KlientInnen über so eine Vision spreche, das ist ja sehr weit von deren Lebensrealität manchmal. Mhm. Und da gibt's quasi die Synapsen noch gar nicht für. Das ist wie, es gibt ein Leben, wo es auch um mich geht. Mhm.
Ja, und ich denke, da hilft dir auf der einen Seite schon auch das kognitive Wissen, so wie es jetzt zum Beispiel hier in dem Podcast ist. Aber auch das Verkörpern ist natürlich dann ein wesentlicher Schritt, damit der ganze Körper in diese Richtung sich bewegen kann, weil in dem erleben wir unser Leben nun mal. Mhm.
Ja, genau. Und das ist genau das, was wir eben in Level 3 machen.
Ich wollte auch gerade tatsächlich sagen, dass sich das anbietet, gerade zu sagen, Level 2 und 3 sind nach wie vor mit diesem Thema beschäftigt, also in Level 2 mit mehr Wissen dazu, mit einem kleinen Workshop und in Level 3 dann mit dem Verkörpern und auch mit dem Austausch in der Gruppe, weil eben das ja für viele Menschen ein Thema ist und es ist oft wirklich wohltuend, dann andere Perspektiven zu erleben, was andere Menschen in der Hinsicht ja für Erfahrungen gemacht haben oder machen und sich da ja auch wechselseitig so ein Stück mitzukriegen auf dem Weg. Das hat, finde ich, auch was sehr Berührendes und Inspirierendes immer wieder.
Ja, und es ist ja nicht so, dass wir uns einen Zyklus mit einem Thema beschäftigen und dann sagt unser Nervensystem, okay, check, fertig, sondern es geht ja dann mit einem anderen Thema weiter und diese Themen, die wir davor behandelt haben, die wirken natürlich noch nach und wirken auch in die einzelnen anderen Themen mit rein. Und es ist so ein Prozess. Also auch wenn sich dann irgendwann mal vielleicht einer dieser Workshops wiederholt, wird man an einer anderen Stelle wieder einsteigen und einfach nochmal eine Stufe tiefer tauchen. Also das ist das Schöne irgendwie an Level 3, dass da Menschen ja auch drin sind mit ganz verschiedenen Vorerfahrungen, die an ganz unterschiedlichen Stellen stehen. Und es geht darum, dass jede einzelne Person ihren Weg weitergeht. Und dabei begleiten wir uns gegenseitig. Und es gibt immer wieder Impulse, Körperimpulse, um ja an dieser Stelle einen Schritt mehr bewegen zu können, innerlich in die Veränderung, nachhaltig in die Veränderung zu bringen. Das mag ich wirklich sehr gerne. Mhm.
Ja, insofern, wenn du dich auf der anderen Seite des Kopfhörers angesprochen fühlst, dann schau gerne vorbei. Wir freuen uns. Und ansonsten würde ich jetzt auch tatsächlich langsam wieder zum Ende kommen. Und Kathi, dann sage ich für den Moment erstmal vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir, Martha. Und auch dir auf der anderen Seite des Kopfhörers. Vielen Dank, dass du uns gelauscht hast und vielleicht das eine oder andere für dich mitnehmen konntest.
Ja, und beim nächsten Mal werden wir uns dann ein bisschen mehr mit dem Thema Überforderungen beschäftigen, wo es dann einfach darum geht, nämlich auch die Überforderung besser zu verstehen. Ich glaube, das passt ganz gut als Anschluss hier, weil ja oft etwas, das den Kontakt mit uns selber dem im Weg steht, auch ist, dass wir einfach sehr viel Überforderung in unserem Alltag haben. Und da mehr Orientierung mitzuhaben, kann durchaus hilfreich sein, auch um den Kontakt mit sich selbst mehr vertiefen zu können. Aber dazu beim nächsten Mal mehr. Wir freuen uns, wenn du wieder mit dabei bist in 2 Wochen. Und inzwischen eine gute Zeit dir, Kathi, und dir auf der anderen Seite des Kopfhörers. Und bis bald. Tschüss.
Bis bald. Tschüssi.
Das war Regulation First für heute. Wenn du magst, Nimm dir doch gleich noch einen Moment Zeit, um nachzuspüren, wie du dich jetzt fühlst. Das hilft deinem Nervensystem dabei, die Inhalte besser integrieren zu können. Vielleicht klingt dir von den heutigen Inhalten noch etwas in dir nach oder es gab etwas, das ganz neu für dich war.
Und wenn du Lust hast, uns in unserer Mission zu unterstützen, dann würden wir uns echt freuen. Du kannst aktiv dazu beitragen, mehr Nervensystemwissen und Regulation in die Welt zu bringen. Abonniere gerne unseren Podcast, schreib uns eine positive Bewertung und erzähl all deinen FreundInnen, Familienmitgliedern, KollegInnen davon, also all denen, denen Regulation First auch helfen könnte, mehr Selbstregulation und Milde für sich zu entwickeln.
Danke fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist.